Schönen guten Morgen, willkommen zum Vortrag 2,4 GHz WLAN mit Sicherheit unsicher. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen Sie alle gekommen sind, aber ich hoffe, dass ich sie einigermaßen erfüllen kann. Wie gesagt, also ich bin seit 1983 IT-Professional. Näheres zu meiner Person können Sie sich im Internet anschauen auf meiner Homepage www.schinfo.de. Ja, wer sind wir überhaupt? Wer bin ich? Also wir sind eine internationale Gruppe aus Deutschland, Spanien, Großbritannien, Griechenland und Ungarn. Getroffen haben wir uns das erste Mal letztes Jahr zum 34C3 für Nierentumor unter dem Namen Schinfo. Schinfo ist der alte Name meines Mailbox-Systems, das habe ich 1984 auf dem C64 mit 4.15.41er Floppies betrieben. Ist eigentlich die Abkürzung für Schanzer Info. Schanzer aus dem Grund, ich komme aus Ingolstadt und Ingolstadt ist bekannt als die Schanz. Vielleicht kennt noch einer die Fußballer und dann hat man halt einen äquivalenten Begriff dafür gesucht und so kamen wir auf die Security Computer Hacking Info. Wir sind also 6 Mitglieder und jetzt bin ich eben hier auf den Linux-Tagen und will Ihnen das Thema näher bringen. Wie gesagt, wir haben auch andere Projekte. Das ist, also was wir heute besprechen, der Outer. Wir haben auch das HackOX, das ist so was Ähnliches. Vielleicht kennt jemand Hack5, den Wi-Fi Pineapple. Das Ganze hier auf der Raspberry-Hardware. Da haben wir auch ein Malduino, so was Ähnliches wie der Rubber Ducky, also ein Tool, das man an den USB-Port anschließt und wo man dann Sketche aufladen kann und die dann ausführen lassen kann. Das Ganze aber ist bei dem Malduino so, dass Sie bis zu 16 unterschiedliche draufladen können und die über Tippschalter dann auswählen. Dann haben wir Kicks im Out und Langrost, auch noch zwei andere Systeme. Einfach anschauen, wie gesagt, um was es sich geht. Am Ende können Sie sich Flyer mitnehmen, da finden Sie die Links auf die Homepages bzw. auf die Twitter-Seiten und können sich das dann anschauen. Ja, wie gesagt, und dann noch einiges andere mehr, das im Augenblick noch in der Mache ist. Ja, jetzt kommt der große Aha-Moment, den ich Ihnen verschaffen will. Wie schon gesagt, ich muss bloß schauen, läuft alles, ist alles scharf geschaltet. Sie können jetzt also Ihr Notebook, was auch immer, Tablet, Smartphone zur Hand nehmen und verbinden Sie sich, wenn Sie nicht noch und bereits mit dem LAN verbunden sind, mit Schinfo-Test. Passwort steht dort, aber Sie können auch auf CLT bleiben. Das spielt keine Rolle. Also ich lege jetzt gleich hier Folgendes, was Sie gleich erkennen werden, lahm. Gut, wart kurz, bis alle da vielleicht eine Wi-Fi-Verbindung haben, damit Sie auch das sehen, dass das auch wirklich funktioniert. So, also jeder verbunden. Gut, dann werden wir mal das Ding hier starten. Da muss ein bisschen hochfahren. Aha, prompt magst du da einen nicht. Ja, genau der Effekt, dass er nicht startet, so wie er soll. Nein, das ist es ist ein Vorführeffekt, aber er startet vielleicht dann doch einmal schnell. Irgendwas mag halt nicht. Also wie gesagt, er sollte eigentlich jetzt laufen, hat auch vorher noch gemacht, doch man sieht es hier anhand dessen hier, also dass ein Out-Signal vorhanden ist und ja, wenn ich komme mit meinem Equipment, geht kein Wi-Fi mehr. Die Frage ist, was ist der Grund dafür? Warum passiert das? Das heißt, warum werden sämtliche bestehenden Verbindungen zum Access Point getrennt? Das Problem ist, wie gesagt, das Protokoll, das bekannte 802.11, hat einen Designfehler von Anfang an. Und zwar akzeptiert es Unprotected Management Frames. Das heißt, die Management Frames müsse nicht verschlüsselt übertragen werden, sondern unverschlüsselt. Und mit bestimmten Tricks kann man das machen. Und damit akzeptiert die jeder Client und jeder Access Point. Damit ist das Ganze natürlich unsicher und somit angreifbar. Es gibt den Fix seit 2009, das ist das 11W, aber es ist kaum bekannt und kaum benutzt. Also zum Beispiel AVM mit ihrer Fritzbox, die haben das jetzt in den beiden Modellen 7490 und 7590 erst in den Beta-Versionen implementiert. Und es ist auch wichtig zu wissen, es muss sowohl auf Access-Point-Seite als auch auf Client-Seite zur Verfügung stehen. Windows, Linux, OS X hat das implementiert auf Client-Seite, aber kommerzielle Hardware wie Scanner, wie sonstige Sachen oder Geräte, das ist halt fraglich, haben es die bereits eingebaut. Steht dieses Protokoll 11W zur Verfügung? Wie gesagt, wird bisher gelöst, ja, durch Totschweigen oder Ignorieren. Also ich habe versucht, mit bekannten Hardwareherstellern in Kontakt zu treten, auch mit dem Computermagazin, und denen ist es relativ, sage ich in Anführungszeichen, egal. Die sehen das nicht als große Bedrohung, aber ich werde dann auch aufzeigen, dass es eine solche ist oder sein kann. Aber was sind die Folgen? Wie gesagt, keine WLAN-Verbindung mehr. Das heißt, warten Sie, macht die wieder aus, sonst beschweren sich draußen ein paar, weil inzwischen läuft es. Und dann bin ich schuld, ja, weil die Dinger, habe ich gesehen, die Hörhilfen hier gehen auf 2,4 GHz und es wäre schlecht, wenn das nicht mehr laufen würde. Also wie gesagt, es ist keine WLAN-Verbindung mehr. Also der Access Point bzw. der Client bekommt ständig die Information, trenne und das war's. Beispiele, wie gesagt, zum Beispiel Voice-over-IP-Telefone, Amazon Echo Spot, denken Sie, haben zu Hause eine Alarmanlage, die läuft auf Wi-Fi, ja, mit dem schalten Sie die ab und aus. Wie gesagt, in meinem Umfeld, wir haben Kommissionierscanner, kennen Sie vielleicht von der Post, von Warenhäusern, die machen damit ihre Inventuren, ne? Das läuft auf 2,4 GHz bei mir, großer Automobilzulieferer, wenn ich Ingolstadt sagt, brauche ich nicht erklären, wer das sein könnte. Der baut in 90 Sekunden drei Fahrzeuge und lassen Sie jetzt das dazukommen, dass die Scanner, mit denen Sie bestimmte Teile bereitstellen, nicht mehr funktionieren. Es gibt gut Notkonzepte, die mögen greifen, aber die Gefahr, wenn Sie dann das Ganze über einen Zettel abwickeln, ist sehr groß, dass da Fehler passieren. Und wenn die Fehler passieren und es kommt zum Bahnstillstand, dann hat der einen Schaden pro Sekunde größer 1000 Euro. Warum 90 Sekunden, drei Fahrzeuge, rechnen das Auto mal rund mit 30.000 Euro, dann sind es bei der Sekunde bei 1.000 Euro größer. Also kann dadurch so durch so einen kleinen, so einen Teil dieser Größe hier, und es gibt noch kleinere, werden wir dann sehen, einen enormen Schaden verursachen, und das sollte man halt immer im Auge behalten und wissen. Ja, wer sagt, wir haben keine Probleme? Ich habe bei AVM angerufen, wo kommst du raus bei der Hotline? Wo sitzt die? Ja, wahrscheinlich irgendwo Rumänien, Polen etc. Was haben die gesagt? Ja, wir haben keine Probleme. Dann sage ich, bitte geben Sie mir doch einen Kompetenten. Ja, dann hat man mir einen E-Mail-Kontakt vermittelt und das ist dann die Antwort. Ne? Also wer möchte, kann das jetzt schon ausprobieren. Sofern er denn eine entsprechende Fritzbox sein eigen nennt, also eine 7490 oder eine 7590, da ist es in der Beta-Version enthalten. Da können Sie also dieses Protokoll aktivieren. Sie brauchen es nicht also fotografieren, ich habe die Folien hinterher als PDF zur Verfügung gestellt, also Sie können sich das Ganze noch zu Hause in Ruhe anschauen. Diese Features, wie gesagt, ja, werden zeitnah zur Verfügung gestellt. Jetzt können Sie sich selber ausmalen, was die unter zeitnah verstehen. Kann dieses Jahr sein, kann nächstes Jahr sein, ja, je nachdem, wie man zeitnah auslegt. Dann habe ich versucht, das Ganze an der CT ein bisschen festzumachen. Die haben nämlich im Heft 18 letztes Jahr über solche Hardware-Tools und Hacking-Tools berichtet und haben dann da mir geschrieben, das sehen Sie als Vandalismus. Also kann man sich mal durchlesen. Also das heißt, also ja, es ist kein so großes Problem. Also das eigentliche Thema Sicherheit auf dem Übertragungsweg der Daten wäre ein größeres Problem. Da Hackerangriffe, aber solche Sachen, dass man das WLAN komplett lahmlegt, wäre Vandalismus und mei, dann hat man halt kein WLAN mehr. Ne? Und wenn Sie heute schauen, wer alles auf 2,4 Gigahertz WLAN arbeitet, das sind doch die meisten. Also das sind die Aussagen dazu der offiziellen Stellen. Ja, aber was ist der technische Hintergrund hinter diesem ganzen Thema? Wie gesagt, das Protokoll 802.11 ist der Übertragungsstandard für sämtliche Wi-Fi-Verbindungen. Da gibt es die unterschiedlichen A, B, N und was es noch alles so auf dem Markt gibt, die halt unterschiedliche Geschwindigkeiten dann zur Verfügung stellen. Wozu dienen eigentlich die Management-Frames? Das ist das Protokoll, das zwischen Access Point und Client läuft und das die Verbindung erst einmal aushandelt. Und über das laufen eben auch Management-Befehle, wo man sagen kann, trenne dich, verbinde dich, du darfst nicht mehr rein. Das ist also der Management-Frame-Bereich. Und das ist, habe ich ja schon gesagt, sie werden unverschlüsselt akzeptiert. Unverschlüsselt heißt, ich muss kein Key kennen, ich muss gar nichts können. Das Einzige, was ich technisch brauche, ist die MAC-Adresse des Gerätes, da kommen wir gleich noch drauf. Dann brauche ich eine Sequenznummer, die kann ich mir erzeugen und dann diesen String oder diese Byte-Folge, die diesen Manage, also diesen ADI-Out-Befehl beinhaltet und dann schicke ich das raus, ja, und dann war es. Wie gesagt, das ist ein weit offenes Tor für Angriffe und für Sabotage. Und ich möchte den IT-Verantwortlichen, ich weiß nicht, ob hier jemand im Hörsaal mit sitzt, der da Verantwortung trägt, sehen, wenn er sowas in seiner Firma hat und er schaut auf sein Messgerät und sagt, Mensch, WLAN-Signal, Vollanschlag, ja, warum habe ich keine Verbindung mehr bei meinen Clients? Und dann suchen sie erst einmal, ganz verzweifelt und schauen, was ist die Ursache. Und die werden sie nicht finden, wenn sie das Thema nicht kennen oder wenn sie nicht entsprechende Identifikatoren haben, die ihnen signalisieren, da findet ein Out-Angriff statt. Und das ist also eben unser Bestreben. Also wir wollen nicht, das auch gleich nochmal ganz groß erwähnt, kommen auch noch wieder später drauf, es ist also nicht dafür gedacht, dass man hier Angriffe fahren soll, sondern es ist dafür, dass man die Möglichkeit hat, das eigene WLAN zu testen und zu schauen, ist es gegen das Verfahren anfällig. Wie ist das Funktionsprinzip? Gut, Sie brauchen zuerst einmal eine WLAN-Hardware, also einen USB-Adapter oder was auch immer, oder ein Handy, eine Karte, wo Sie den Adapter in den Monitoring-Modus schalten können. Das heißt, Sie sehen Informationen aus dem Netzwerk, obwohl Sie nicht im Netzwerk angemeldet sind. Das heißt, WLAN-Adapter muss im Monitoring-Modus schaltbar sein. Dann scannt er in den Monitoring-Modus nach Access Point und nach Clients. Er erfasst die MAC-Adresse, die SSID und den Kanal auch von hinten, weil da haben Sie dann zwar keine SSID, aber Sie haben ja die MAC-Adresse. Das heißt also, wenn Sie die SSID nicht übertragen, sind Sie vor diesen Angriffen trotzdem nicht geschützt. Und wie gesagt, es ist auch völlig egal, ob Sie WFP fahren, ob Sie WPA2 fahren, also WPA2 Enterprise, ob Sie MAC-Adressen also nur in bestimmten Bereichen zulassen, ob Sie Ihre MAC-Adressen in Ihren Access Points hinterlegen und sagen, nur die dürfen rein, völlig egal. Ja, dann bilden Sie den Out-String, wie gesagt, und dann wird der Out-String gesendet und das Ganze ständig Unterbrechung. Gut, wie schaut es, kommt immer die Frage, mit 5 GHz WLAN aus, warum geht es da nicht? Ja, die Airflex Ute NG, weiß nicht, die kennt bestimmt oder kennen viele von Ihnen, die ist eigentlich nur für 2,4 GHz entwickelt worden. Das heißt also 5 GHz, die Kanäle unterstützt die normal nicht. Es gibt kaum geeignete WLAN-Adapter, ich habe also bisher sehr wenige gefunden, die auf 5 GHz den Monitoring-Modus sauber unterstützen. Es gibt auch also bisher keine Hardware, IoT, also ESP-Teile, da kommen wir auch noch gleich drauf, die das können. Also es gibt noch nichts. Die Firma, die das herstellt, ist Expressive und die hat bisher nur zwei Modelle und die laufen nur auf 2,4 GHz. Gründe, warum? Also ist das 5 GHz so wenig verbreitet, das hat auch eine geringere Reichweite, technisch bedingt. So aus dem Haus, wenn Sie zwei Dinger haben, also zwei Wände, dann schaut es schon schlecht aus mit der Reichweite. Da werden Sie dann schon einen Repeater brauchen. Wenn Sie von einem Stockwerk zu Hause in den anderen Stockwerk auf 5 GHz wollen, werden Sie auch schon einen Repeater brauchen, weil Sie dann vielleicht im oberen Stockwerk kein ausreichendes WLAN-Signal mehr haben. Und wie gesagt, auch deswegen ist es der Grund, es hat noch wenig Verbreitung. Schauen Sie mal, scannen Sie mal die Bereiche durch, schauen Sie, wie viel 2,4 GHz WLAN-Netze haben Sie in Ihrem Umfeld und wie viel 5 GHz haben Sie in Ihrem Umfeld, werden Sie sehen, 2,4 GHz ist also wesentlich mehr als auf 5 GHz. Ja, welche alternative Hard- und Software gibt es, außer denen, was ich Ihnen jetzt dann noch vorstellen werde? Es gibt bei der Hardware zum Beispiel das Google Nexus 5, da komme ich noch zum Schluss drauf, warum das so ein tolles Gerät ist. Dann, wie gesagt, ein Raspberry Pi mit der Tool Nexmon. Nexmon ist ja auf GitHub erhältlich, wird gemacht von zwei Kollegen oder Bekannten von mir aus der Uni Darmstadt. Das eine ist der Daniel Wegemer, der wird jetzt aber sich um das Projekt weniger widmen können, weil die hat ab 1.1. angefangen, Geld zu verdienen. Und jetzt muss er sich wahrscheinlich dem groß widmen. Also wird das Projekt Nexmon ein bisschen hinten anstehen. Das, also wie gesagt, läuft auf Raspberry Pi, auch auf anderen Geräten und ermöglicht es, sich mit dem Thema ein bisschen näher zu befassen. Ja, was gibt es an Software? Kali Linux oder halt NetHunter auf Android mit den entsprechenden Sniffer-Tools, wo Sie sowas erkennen können. Die AirCrack SUDNG, also AirCrack-NG, hat ein Problem, man sieht es auch hier, also die ist stehen geblieben bei der Version 1.2, Release-Kandidat 3 und der Stand ist 14. also Februar 2016, das heißt seit 2 Jahren hat sich da nichts mehr getan. Also da wird es auch schlecht ausschauen, dass da mal wieder Updates kommen oder mal eine Erweiterung auf 5 GHz mit Unterstützung. Und dann, also Hijacker, das ist eine App, die kann man sich auch von GitHub herunterladen, läuft, wie gesagt, auf gewissen Geräten, am perfektesten, stelle ich am Schluss noch vor, läuft es auf dem Google Nexus, ist nichts anderes als Aerodump auf Android. Und das unterstützt also halt auch 2,4 GHz. Wie gesagt, also Aerodump ist die Hijacker ist die Oberfläche, Nexmon liegt darunter, weil Nexmon ist ein Patch, der die also Firmware auf dem Google Nexus so, also oder den WLAN-Treiber so modifiziert, dass er eben in den Monitoring-Modus geschaltet werden kann, was ja normalerweise nicht funktioniert. Ja, welche Erkennungsmöglichkeiten gibt es jetzt? Wie gesagt, es gibt diese WLAN-Sniffer, die bekannten. Wireshark Aerodump-Paket, da wo ich sehe, aha, das sind die Out-Signale im Umfeld. Es gibt unter Windows das Tool Acrylic Wi-Fi, das zeigt man es genau an, da ist er die Out-Angriff. Oder wie unser Projekt jetzt kommen wir zu dem, was wir machen, ist er die Out-Detektor, das ist das Teil, was Sie hier vorne sehen, wo Sie mit einer LED angezeigt bekommen, aha, da findet ein Out-Angriff statt, also das heißt, Sie haben einen optischen Hinweis, dass Sie in so einem Out-Angriff gerade ausgesetzt sind. Dann haben wir noch was anderes, Packet Monitor 32, das ist ein Projekt, das haben wir eben zum 34C3 vorgestellt. Das ist auf dem ESP32 basierendes von Expressive, also Teil, das auch als ermöglicht, auf einem bestimmten Kanal sämtliche Protokolle ununterbrochen mitzusniffen, die da laufen, also einen kompletten WLAN-Verkehr, kann man auf eine SD-Karte schreiben. Und er zeigt auch an, weil ja die Pakete einen bestimmten Identifikationsstring haben, wie viel denn jetzt da die Out-Pakete dabei sind. Ja, und dann bei mir eben ganz was Neues, der ist noch nicht fertig, das ist da die Out-Locator. Wie gesagt, Problem ist, bis jetzt gab es keine Möglichkeit, so einen Outer zu lokalisieren. Den Sie haben zum Beispiel, das ist der übliche, den man auch im Internet also bekommt, der braucht, wenn er kein OLED-Display hat, zur Bedienung eine Web-Oberfläche. Und diese Web-Oberfläche, ja, da muss das Teil halt auch einen Webserver darstellen. Und damit haben Sie halt eine Adresse, die Sie anpeilen können. Der normale sendet nur, den haben Sie keine Möglichkeit. Es war so, dass der ESP 8266, den wir jetzt bisher im Einsatz hatten, auch nicht, wenn Sie gesnifft haben, den DB-Wert mitgegeben hat. Das heißt, Sie haben nur den String gehabt, aber Sie wussten nicht, mit welcher Feldstärke kommt das entsprechende Signal bei mir an. Das Nachfolgemodell, der ESP 32 mit den neuesten SDKs, unterstützt das jetzt. Ja, vor 3 Wochen hatte ich am Freitag die göttliche Eingebung, denke mir, Mensch, wir haben doch das muss doch funktionieren. Und tatsächlich, es geht. Also wie gesagt, man kann jetzt über Feldstärke herumlaufen und schauen, wo das Signal am stärksten, zumindest mal versuchen, so einen Angriff zu lokalisieren und zu schauen, wo ist er denn. Dann als Beispiel möchte ich die AirCrack-NG zeigen. Wie sieht man das da? So schaut es also aus, wenn der also hier mitsnifft. Hier oben sieht man, der hat einen Access Point erkannt. Ne? Zum Beispiel bei mir zu Hause mein Netzwerk Shinfo. Dann hier unten sieht man die gleiche MAC-Adresse wieder, die 14er. Hier, so sieht es aus. Also er hat Länge 0 zeigt er an, hier minus 1, hier minus 1. Und das ist der Indikator dafür. Hier handelt es sich, sieht man sie mehrere, um lauter die Out-Signale. Hier hinten auch, sieht man es. Dann noch ein Problem, was ich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen möchte, weil es so gerade schön drauf ist, Vodafone. Mein Lieblingsthema. Vodafone, heute mache ich eins zu stellen. Vodafone, Sie kriegen ja davon, wenn Sie Kabelanschluss haben, Ihre Kabelbox. Jetzt wohnen Sie in einer Wohnanlage und alle bestellen sich bei Vodafone die Kabelbox. Normalerweise haben Sie einen Hersteller und hinten die letzten 2, 3 Stellen der also MAC-Adresse zur eindeutigen Identifikation, damit die unterschiedliche SSIDs haben. Vodafone macht das nicht. Bei Vodafone heißen alle 64-90er Kabelboxen, alle wieder auf den Falschen gekommen, Entschuldigung, war ich zu schnell. Bei Vodafone heißen die alle gleich. Fast alle Fritzbox-Kabel, na, freuen Sie sich mal in der Wohnanlage, Nachbar kommt zu mir, sagt, hey Helmut, kannst du mir helfen? Ich habe eine neue Fritzbox gekriegt und ich also kriege keine Verbindung zustande. Er sagt immer, das Kennwort stimmt und ich habe das jetzt schon zigmal probiert. Ja klar, der hat sie versucht, beim Nachbarn einzulocken. Also wie gesagt, aber Vodafone hat er bekannterweise keine Probleme. Ja, wie kann man die Out-Angriffe verhindern? Ja, ganz einfach, indem man endlich nach 9 Jahren dieses Protokoll, das also im Jahre 2009 verabschiedet worden ist, hier einsetzt. Und zwar das flächendeckend. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Man könnte die Out-Frames, man weiß ja, welche Bytefolge beinhalten die, zumindest auf Access-Point-Seite erkennen und nicht also auswerten. Das heißt, ich befolge die einfach nicht. Der Access-Point ignoriert das und macht das nicht, was er gesagt bekommt. Wirkt aber, wie gesagt, nur Access-Point-seitig, nicht client-seitig. Wird also bisher, wie schon gesagt, leider kaum, sie ist kaum vorhanden, beziehungsweise wird nicht genutzt. Können Sie mal schauen und können mal also im Internet googeln, welche Hardware Sie also als Consumer bekommen, die also das 11W-Protokoll unterstützt, werden Sie auf Granit beißen. Und wenn Sie anrufen bei irgendwelchen Hotlines, werden Sie die erstmal fragen, was, wie, 11W, noch nie gehört. Ja, auch noch einen Gruß an einen altbekannten Kollegen, der ist CIO in einem großen Unternehmen. Wie löst der solche Fälle? Der macht ganz einfach eine Vorschrift, wo der steht drin, das darf man nicht machen und damit ist das Thema erledigt. Ne, also kann er dann sagen, habe ich verboten, kann nicht sein. Also wie gesagt, verbieten hilft also in dem Fall, deswegen habe ich es extra rot gemacht, nicht. Ja, dann wollt ihr Beispiel zeigen, das sind diese Router, die ich hier habe, habe ich gekauft für unter 10 Euro, es ist ein Chinese. Der hat hier zum Beispiel eine Einstellmöglichkeit in der Firmware. Also das heißt, über die Web-Oberfläche können Sie hier einstellen. Hier sieht man es. Ne? Da, hier kann ich den Deauthentication einstellen. Also wie viele Signale muss er empfangen, bis er sagt, das ist ein Angriff, ich ignoriere das. Ist nur ein Beispiel, aber hilft, wie gesagt, nur auf Access-Point-Seite. Wenn ich dem Client ein Deauth-Signal schicke, trennt er trotzdem. Also ist kein hundertprozentiger Schutz. Dann am Windows-Beispiel, weil ich habe das gefunden, das ist also PM, heißt Protected Management Frames, Windows, wenn Sie die entsprechenden Access Points besitzen, haben Sie auch dann diese Möglichkeit, das also einzustellen. Man sieht es hier, also ich sage jetzt hier, ne, Management verschlüsseln, nein, aber ich kann ihm da auch Ja machen. Und dann unterhält sich mein Client mit dem Access Point nur noch auf Management-Seite verschlüsselt und das Problem kann nicht mehr auftreten. Hier sieht man es auch nochmal in der Übersicht. Also wie gesagt, hier, ne, wo trägt die Manage Fremd Ja, und in dem Augenblick bin ich safe. Also eigentlich technisch eine vorhandene Möglichkeit, technisch gelöst, aber praktisch nicht umgesetzt. Dann, wie gesagt, kommen wir jetzt zu den Teilen, die wir machen. Stefan Kremser, also bekannt unter seinem Kürzel auch, oder sein Nickname Space Huhn, er hat ja schon Teil, ja, der hat also die Möglichkeit geschaffen, also sind wir eigentlich drauf gekommen, wie kann ich zu Hause bei mir selbst schauen, bin ich gegen solche Deauth-Angriffe angreifbar oder bin ich davor geschützt? Das ist also die Web-Oberfläche, also das heißt, Sie können das Ganze, wenn Sie das entsprechende Gerät haben, über OLED machen. Also OLED ist ja so ein kleines LCD-Display. Oder Sie können das Ganze auch über eine Web-Oberfläche machen. Ich wollte bloß einmal das kurz zeigen. Also Sie haben also erst einmal hier also einen Scan-Modus für Access Points, Sie haben einen Scan-Modus für Clients, der zeigt Ihnen dann alle Clients an. Und hier können Sie dann in den entsprechenden Access Point auswählen und können sagen, greift ihn an, damit Sie halt wirklich, also jetzt nicht Ihre ganze Nachbarschaft beglücken, sondern wirklich nur Ihr eigenes Netzwerk testen. Gut, dann gibt es auch alternative Oberflächen, zum Beispiel also auch fürs Handy. Das haben ein paar Bekannte von uns gemacht. Die haben sich da die Mühe gemacht und das, was wir gemacht hatten, halt noch ein bisschen verschönert. Sie sehen wieder die Adresse und können sich das dann mal in Ruhe zu Hause anschauen, runterladen. Sind eigentlich nichts anderes als alternative Oberflächen zur Bedienoberfläche, die es halt für uns gibt. Auch noch eine andere Oberfläche, also das halt explizit jetzt auf Android, weil die halt einen kleineren Bildschirm hat und da muss man halt die Informationen anders draufpacken, damit man es einigermaßen sauber sieht. Dann, das ist jetzt das nicht jugendfreie Teil. Man beachte hier oben, schauen Sie mal, wie der hochzählt. Das ist ein kompletter Scan der Kanäle 1 bis 14. Das heißt, unterhalb einer Sekunde scannt er alle 14 Kanäle, erkennt sämtliche Access Point, schreibt die in eine Tabelle hinein und schickt an alle das Deauth-Signal. Hier sieht man das, also die sind hier, hat jetzt in dem Falle 4 Access Points erkannt, hat 2 Clients erkannt, hat 103 Deauth-Pakete an die Clients verschickt und hat 234 Deauth-Pakete an die verschickt, an die Access Points. Auch noch wichtig, das Ganze ist nicht frei verfügbar. Das haben 5 Leute weltweit. Einer davon bin ich. Ich habe es ja geschrieben. Also wird nicht hergegeben, ist bloß zur Demonstration, wie gefährlich das ist. Also wenn sich schreiben kann, sage ich, kann es jeder schreiben. Ne, der einigermaßen C++-Erfahrung hat, geschrieben wird das Ganze, also die Hardware basiert auf Arduino. Der also ein bisschen mit Arduino sich auskennt, ist in der Lage, das zu schreiben und zu programmieren und damit sowas zu machen. Also wie gesagt, saugefährlich und steckt in der Hosentasche. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe es an mehreren lebenden Objekten getestet, kommt Freude auf. Ne, also zum Beispiel bei meinem Standard-Chinesen, der hat normalerweise so schöne Handterminals, mit denen er die Bestellung aufnimmt und während der also an die Küche saust, hat der Koch, weil er seinen Bildschirm hat, das Essen schon zubereitet und es wird sofort serviert. Ja, wenn ich das Gerät anmache, ich stelle da auf Zettel um. Dann müssen sie bei der Mittagspause ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Das ist dann die Backup-Lösung. Ja, wie haben wir angefangen mit dem ganzen Thema? Wir haben also erste Versuche gemacht. Man sieht das Ganze hier oben, ist also da dieses ESP-Modul mit dem OLED. Haben das erstmal auf Platine aufgebaut, dann haben wir Versuchsaufbau mit OLED, dann haben wir jemanden gefunden, das war jetzt die erste Version. Die hat uns ein Chinese gebaut, auf den komme ich dann später noch drauf, damit sie wissen, wo man das Zeug bekommt. Die hat uns das gemacht. Ja, OLED 1 und 1.5 war wirklich heiße Teile. Ja, leider Gottes, das Ding hat hinten drauf einen Akku und der Akku braucht einen Lader. Und hier sind Vorwiderstände und ein bisschen Dioden, um das Ganze halt hier ja, zu bewerkstelligen, dass der geladen wird. Und die wurden echt im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen heiß. Die wurden so heiß, dass hinten der Lötpunkt teilweise aufgegangen ist vom Akkuanschluss. Also ist inzwischen behoben, aber wenn auch so alte Teile hat, dann kräftigen Lötbatzen drauf, dann hilft's. Ja, um was sprechen wir? Diese sind diese ESP-Module. Hersteller dieser Module ist Expressive. Es sind eigentlich Internet of Things-Teile, die Firma herstellt. Gibt unterschiedliche. Wichtig ist auch zu wissen, das Teil hier ist der eigentliche ESP8266, um das nicht zu verwechseln. Dann gibt es unterschiedliche Ausführungen. So ein ESP1, das war mit das erste, da war das Ganze noch offen. Man sieht dann hier den ESP7, den setzen wir jetzt auch ein. Warum setzen wir den ein? Ja, der hat hier eine Keramikantenne und hier hat er auch die Möglichkeit, eine externe Antenne anzuschließen. Also es ist immer noch der ESP8266, halt nur mit einem anderen Antennenanschluss. Und dann hat man hier zwei so ESP-Module, die heißen ESP12, aber mit unterschiedlichen Antennenausführungen. Aber sonst sind sie im Endeffekt gleich. Dann, also wie gesagt, wir haben ja jemanden und stellen das auch her. Ja, es gibt also hier Unterschiede bei diesen Modulen, die kriegen sie im Internet zuhauf. Also ich habe den günstigsten Preis, liegt so glaube ich bei $2,80 für ein Teil. Bloß aufpassen, da gibt es zwei unterschiedliche Teile, das eine ist ein bisschen kleiner und das andere ist ein bisschen größer. Die haben hier einen anderen Chip drauf, ne? Das ist der Chip vom Arduino Mini und das ist der Chip vom Arduino Nano, wobei das Teil hier das neuere ist und das bessere. Also günstigste Preise, egal wo Sie es bestellen, bei AliExpress zum Beispiel, sind so bei $2,80 für so ein Teil mit dabei und können Ihre eigenen Versuche starten. Das heißt, Sie können mit einem relativ geringen Kostenaufwand mal schauen, wie sieht es denn bei meinem Netzwerk aus. Machen Sie es bitte in der Firma nur zur Zeit, wo nicht gearbeitet wird. Sonst also kommt Freude auf und dann können Sie hinterher sagen, der hat gesagt, das soll ich testen. Ja, dann wie gesagt, wir haben auch so Boards entwickelt. Das ist unser ESP, also mit dem ESP7 Node MCU. Warum haben wir das gemacht? Ja, wir haben hier eben einen externen Antennenanschluss drauf. Auch hier gibt es noch eine Anschlussmöglichkeit für ein Lithium-Polymer, also für einen LiPo-Akku. Den können Sie drauf, da ist ein Lader noch mit drauf, da ist eine LED mit drauf. Und ja, hier externer Antennenanschluss mit Keramikantenne und so eine 2dB-Antenne ist auch mit dabei. Wie gesagt, Bedienung hier in dem Falle über eine Web-Oberfläche. Und das also Wi-Fi, also der Router ist schon also drauf geflasht, das heißt, Sie müssen die nicht selber installieren. Da haben wir zwar im Internet eine super, also Entschuldigung, dass ich ab und zu mal so ins Bayerische leicht verfalle, da haben wir eine super Anleitung auf unserem GitHub, aber Sie werden es nicht glauben, irgendwie muss unter IT-Lern ein Problem existieren des Lesens. Also die schauen anscheinend zu viele YouTube-Videos oder weiß was auch immer, aber das Lesen muss in dem Kreis sehr, sehr nachgelassen haben oder die Fähigkeit zu lesen, weil obwohl die Anleitung explizit mit Bildern Schritt für Schritt erklärt, ist ein verschwindend geringer Teil in der Lage, das Teil selbst zu flashen. Also deswegen gibt es das Preflashed. Das Gleiche, noch ein bisschen größer. Also hier hinten ist jetzt ein Akku drauf und damit man dann auch solche Diodenangriffe oder sowas erkennen kann, heute war ich zu schnell, warten Sie, falscher Knopf. Hier sieht man das Ganze mit der großen LED, ist ihm sonst im Endeffekt gleich. Aber hier ist hinten drauf ein Akku, kann ich nochmal zeigen, schaut also so aus hier, ne? Also Akku ist übrigens nicht mit dabei, den müssen wir extra dazu bestellen, aber Sie haben halt hinten so einen Akku drauf und können das Teil dann mit Akku betreiben. Und das gleiche in der großen Version, das ist also die aktuelle, da haben Sie eine 8 dB-Antenne mit dabei und auch ein OLED-Display, das heißt, Sie können das Ganze auch über OLED bedienen und können das Ganze testen. Also wie gesagt, auch es ist von Haus aus so eingestellt, dass Sie nur eine einzige Station die outen können. Sie können auch nur eine bestimmte Anzahl an Paketen schicken. Also wir wollen ja nicht, dass da also Angriffe gefahren werden, sondern unser Bestreben ist es wirklich, die Leute sollen ihr eigenes Netzwerk testen. Wenn wir anderes wollten, dann würde ich meine Version öffentlich machen und dann wäre da ja, Schicht im Schacht, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, weil dann würde man endlich Druck erzeugt, dass sich da was hinsichtlich dem LFW ändert, weil Sie wissen das ja, also lernen mit Schmerzen. Ne? Also ohne dass es weh tut, lernt der Mensch halt nicht und nur auf Hinweise reagiert er in den seltensten Fällen. Also wie gesagt, das ist die andere Hardware. Dann das ist das, was ich gezeigt habe, weil halt auch wenige im Lager sind, oder sie sagen, ja, gibt es nichts. Das war immer eine Frage, habt ihr nichts, wo man das ganz schnell erkennen kann? Haben wir hier dieser Preflash-Out-Detektor an USB angesteckt und sobald ein Angriff kommt, geht halt eine weiße und eine blaue LED an. Sie sehen das Ganze. Dann, das war dieser besagte Geistesblitz. Also schaut in einer frühen, das war die erste Version, die ich auf Nacht noch gemacht habe, schnell. Schaut also so aus. Ist also eben noch in der Entwicklung. Lokalisieren mit der Richtantenne oder halt mit Laufen, soll jetzt seit dem zweiten Quartal hoffentlich fertig werden, sofern ich den Zeit finde. Läuft beim ESP32, basiert auf dem Packet-Monitor 32, das kriegen Sie auch auf der Seite vom Kremser Stefan, also vom Space Huhn. Und vielleicht machen wir eine eigene Hardware dafür. Bloß um es kurz zu zeigen, also es zeigt hier also mit dem Balken an, und also in der neuen Version hier noch mit Minus und Plus, also komme ich näher ran, gehe ich weiter weg, also so als Hinweis, nähere ich der Quelle oder entferne ich mich von der Quelle und dann hier halt ein dB-Wert, war ein bisschen frickelig, weil da muss ich dann also ja so Algorithmen machen, also ich das teile, dass die Anzeige nicht ständig springt, sondern also eine bestimmte Anzahl von Paketen und schaue, wo geht die Tendenz hin und dann erst anzeige, wenn es wirklich eine Tendenz in eine bestimmte Richtung hat. Das ist ein bisschen als technischen Hintergrund. Ja. Dann ganz neu, bald erhältlich. Stefan programmiert gerade dran wie ein Weltmeister, wird er die Outer 2, weil wir haben auch so Paketmonitore. Sieht dann so aus, bekommt ein eigenes Board, hat eine größere Oberfläche. Ich kann dann auch so, also nur nach Access Points scannen, ich kann auch also Stations scannen. Ich habe auch, was es bisher in einem eigenen Modul gab, auch diesen Scan-Wi-Fi drin, ist nichts anderes als ein Wi-Fi-Analysator. Der zeigt mir einfach die Anzahl der Pakete grafisch an. Wer den Packet-Monitor von uns kennt, kennt auch das und das ist jetzt mit dabei. Hat eine super Anleitung, also wo man wirklich das ganze Verfahren, die technischen Hintergründe ausführlichst erklären. Da schreibt man doch gerade mit fleißig dran, also deswegen dauert es noch ein bisschen, aber wird dann hoffentlich also das erfüllen. Ist wie gesagt all in one, also alles in einem einzigen Teil. Sind auch Skripts möglich, das heißt, Sie können das automatisieren. Sie können also unterschiedliche Bedingungen machen. Hat auch eine höhere Paketrate, damit Sie auch wirklich also sicher sind. Nicht, dass Sie sagen, ich bin sicher und im Endeffekt hat es bloß daran gelegen, weil Sie nicht genügend Pakete geschickt haben. Weil dieser Access Point ja nur immer bestimmte Öffnungsfenster hat und wenn Sie in dem Fenster nicht drin sind, bitte um die Out-Pakete, ne, dann haben Sie halt gerade dann ein Peer-Out-Paket gesendet, wo der Access Point mit anderen Dingen beschäftigt war und Sie sagen, ich bin safe und dabei lag es bloß an der zu geringen Paketrate. Wie gesagt, eigene Hardware. Sie können auch das Ganze über die COM-Schnittstelle steuern. Das heißt, Sie haben eine richtige Konsole und können mit dem Teil dann auf Konsolenebene arbeiten. Individuelle Settings sind möglich. Also Sie können das über eine eigene Config-Datei sich an Ihre Bedürfnisse eigens anpassen. Und wie gesagt, ist geplant für Anfang des nächsten Quartals. Und das haben wir ja schon bald. Ja, dann noch was ganz Wichtiges. Das Thema Jammer. Das läuft da im Internet alles unter Jammer. Das ist ein Jammer, das ist ein Jammer. Nein, das ist ein Node-MCU. Das ist ein Entwicklungsboard mit einem integrierten Wi-Fi-Modul, was mir zum Beispiel sehr ermöglicht, dass ich also auf Arduino-Ebene halt Wi-Fi zur Verfügung habe. Ne? Das ist ein Jammer. So sieht der aus. Was ist das? Das ist ein HF-Gerät, das in bestimmten Frequenzbereichen einfach mir das Band dicht macht. Und dann geht gar nichts mehr. Also, aber warum verwendet man den Begriff Jammer? Ja, der ist reißerischer. Und wenn man halt auf Google sucht, dann sucht man nach Jammer und dann findet man halt Jammer und damit verkauft sich das Ganze besser. Warum verkauft sie es besser? Sie gibt sogenannte Trittbrettfahrer. Alles, was gut ist und wo man Kohle wittern kann, wird natürlich nachgemacht. Auch bei uns. Man sieht das Ganze, ich habe gesagt, das Teil kostet 2,80 €. Gibt Trittbrettfahrer auf eBay, die verkaufen das Ganze, obwohl es ausdrücklich in den Lizenzbedingungen drin steht. Ne? Nicht unter dem Begriff Jammer verkaufen sie es unter Jammer für 12,90 €. Derjenige hat hier 150 schon verkauft, deutsche eBay-Seite, ja, und wie umgeht er das? Ja, da haben wir angeschrieben, ja, der hat das modifizieren lassen. Also der hat praktisch diese, was ich vorher gezeigt habe, geänderte Web-Oberfläche genommen und hat das nochmal ein bisschen geändert. Er hat aus unseren SSIDs und unserem Standard-Passwort ein anderes gemacht und das war die Änderung. Und dann verkauft das für 12,90 €. Also deswegen bitte sowas nicht unterstützen, Finger davon. Ja, das ist unser Hardwarehersteller, also stammt aus Singapur. Man sieht jetzt ein bisschen so die ganze Entwicklung, die er für uns gemacht hat. Steht da oben drauf, wo man es bekommt. Weiterführende Links. Hier sind meine Seiten, einmal also meine Webpage, dann einmal meine GitHub Seite und mein Twitter-Account, wo Sie alle Infos finden, wenn es was Neues gibt, das gleiche von meinem Kollegen, dem Spacehund oder Stefan Kremser. Ne? Der hat auch noch auf YouTube einen Channel, da wo die ganzen Anleitungsfiles alle drin sind. Und wie gesagt, die Original-Hardware kriegen Sie halt nur hier über den Tindy-Shop bei dem Travis Lin. Ja, da unterstützen Sie halt auch unsere Projekte ein bisschen. Dann zum Schluss habe ich gesagt, als Tipp so, wenn es noch an einer Google Nexus 5 kommen, gebraucht, gibt es es leider nur, dann kaufen Sie sich dieses Gerät. Man sieht hier die Oberfläche, das ist hier ne, im Endeffekt Aerodump. Können es Kanäle auswählen, können es sniffen und haben es alle Möglichkeiten. Und ich sage, das ist das Tool für die Hosentasche, für jeden Hacker. Ja, in Anführungszeichen, aber für jeden Netzwerkler, für jeden ITler, es ist eigentlich ein Universalgerät, ein Messgerät. Was braucht es für Apps? Sie brauchen die Hijacker-App. Das Gerät muss geroutet sein und Sie holen sich von GitHub die Hijacker-App. Die hat den Vorteil, sie aktualisiert sich dann automatisch. Installiert auch das benötigte Nexpon von selbst, die Tools, die Sie brauchen von selbst, also Sie müssen sich um nichts kümmern, macht alles die Hijacker-App. Läuft eben auf, also mit Aerodump installiert Nexmon und die Tools automatisch, habe ich gerade gesagt. Und warum das Nexus 5? Es kann als einziges Gerät Monitoring-Modus und Packet Injection. Für was Packet Injection ist, die es wissen sollen, die wissen es. Und die es nicht wissen, sollen es besser bleiben lassen. Also ich will hier keine Sachen anregen oder Leute drauf bringen, wo man vielleicht Böses tun kann. Ja, es gibt es, wie gesagt, leider nur noch gebraucht. Ich habe irgendwo gesehen, irgendwie einer hat noch neue Geräte, verkauft die unter 180 €. Auch noch wichtig, nicht mit dem Nexus 5X verwechseln. Das sind zwei unterschiedliche Geräte. Das 5X ist das Nachfolgermodell, das Nexus 5 ist das andere. Ja, hier finden Sie die Webseite, wo Sie den Hijacker also runterladen können. Das ist also APK, Sie also installieren es auf Ihrem Gerät, dann läuft das Ganze. Ja, dann noch zum Schluss, sind wir schon fertig. Damit Sie ein bleibendes Andenken an die heutige Veranstaltung haben, hier vorne liegen Sticker, damit Sie wissen, wenn Ihr WLAN nicht mehr geht, Schinfo kommt und das Wi-Fi geht, ja, auch vom Space Zone, und wir haben auch Flyer da, wo Sie von unserer ganzen Gruppe die technischen Hintergründe finden, auch die Twitter-Sachen. Sie brauchen also, wie gesagt, wieder aufschreiben und Sie kriegen auch hinterher noch die ganzen Infos als PDF-File, also die ganze Präsentation, und können Sie es in Ruhe noch einmal anschauen. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich, dass so viele Leute anwesend waren. Wir haben sogar in den V7-Raum rüberstreamen müssen, weil sie nicht alle reingepasst haben. Ist gut zu wissen, dass das also Interesse doch sehr groß ist. Und jetzt die obligatorische Frage, haben Sie noch Fragen?
Ja. Die Fragen mal bitte immer ins Mikrofon für den Stream. Einmal durchgeben bitte.
Könnte man nicht einen normalen Störsender benutzen und den gleichen Schaden anrichten?
Wenn Sie also ja, die große Reichweite haben, mit Sicherheit. Klar, also weil wenn nichts mehr geht, geht nichts mehr. Butt ist Butt.
Okay, aber ist das dann wirklich ein Problem?
Ja, aber also noch einmal, also dieses, wenn Sie sich so ein Ding kaufen, so ein Jammer, das ist ein also Funksendegerät und der ist in Deutschland illegal.
Ja, aber das wird ja auch illegal sein. Das
ja, nochmal, also das Gerät selbst ist nicht illegal.
Ja gut, aber so, die Benutzung, um andere Netzwerke zu sabotieren.
Wenn Sie explizit andere stören, das ist illegal, ja. Ja, das ist mit dem Jammer das Gleiche. Wenn Sie Ihr eigenes Netzwerk stören, ist das völlig legal. Aber Sie dürfen halt wirklich nicht andere Leute angreifen. Aber ich habe es Ihnen ja gezeigt, also auf Dinge auf Ebay wird es aber so verkauft. Das heißt, also die verkaufen das mit der Prämisse, ja, da hast du was, da kannst du anderen Schaden zufügen. Und es geht wirklich nichts mehr. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung berichten, technisch von Leuten, die eigentlich kompetent sein sollten, war es nicht lokalisierbar. Sogar mit dem Breitband, also Analyzer-Scanner, aber sieht der? Der sieht einfach, da ist im 2,4 Gigahertz-Bereich ein Signal vorhanden. Er weiß aber nicht, was macht dieses Signal. Und das jedes Handy, jedes HF-Gerät, also jedes Access-Point sendet im 2,4 Gigahertz-Band. Woher wollen Sie denn wissen, was ist das die Out? Da müssen Sie das, wie gesagt, verbinden. Signalstärke mit dem Ding, mit dem D-Out-Paket. Und das habe ich ja gesagt, ist dieses Projekt, dieses ESP32, was wir machen, was dies möglich macht. Weil ich erkenne das D-Out-Paket als solches und weiß, mit wie viel dB kommt es bei mir an. Und dann kann ich es auswerten, kann anzeigen und kann eine Möglichkeit schaffen, anhand der Signalfeldstärke zu erkennen, wo kommt es her. Wichtig ist halt, ich brauche eine Richtantenne zum Beispiel, die einen sehr engen Öffnungswinkel hat, einen sehr schmalen, und die ein großes Vor-Rückverhältnis hat, weil damit kann ich das eingrenzen.
Ja. Ja. Ist 5 GHz wirklich sicher oder nur noch nicht gekriegt?
5 GHz ist nicht sicher. Also ich habe das schon also getestet, aber wie gesagt, also es gibt keine ESP-Module, also von Expressive für 5 GHz, aber das D-Out technisch funktioniert auf 5 GHz genauso. Wenn Sie die entsprechende Hardware haben und die entsprechenden also Geräte, geht das auf 5 GHz genauso. Also mit 5 GHz sind es nur aus dem Grunde momentan noch sicher, weil die technische Hardware noch nicht so vorhanden ist. Wir haben es mit Nexus 5, da geht das teilweise mit bestimmten Tools schon getestet. Es läuft noch nicht zuverlässig, weil halt einfach die ja, Apps, die Tools nicht dafür ausgelegt sind. Aber es ist nicht sicher.
Ja. Dieses Protokoll 11W, ja. Schützt das auch das 5 GHz Band? Oder
ja,
nur
das? Ja, klar. Okay. Also 11W also ist also ein Protokoll, das praktisch aufsetzt, also auf diese bereits vorhandenen Protokolle und einfach dafür Sorge trägt, dass also diese Protected Management oder die Management Frames nur noch Protected akzeptiert werden.
Ja. Meine Frage wäre, wenn ich jetzt einen Access Point habe, der 11W kann, und Sie haben ja gesagt, dass neuere Endgeräte das auch können.
Ja.
Wenn ich das Protokoll jetzt aktiviere und sage, ich verlasse nur verschlüsselte Management-Frames zu, was für Clients schließe ich aus? Das wäre meine erste Frage. Ab wann können das die Endgeräte? Weil gerade, Sie haben vorhin gesagt, so Scanner, die irgendwo Barcode scannen, sind ja meistens...
Kann ich nicht sagen, weil da müssten dann die Hersteller herantreten. Also es ist nur so, also dass, wie gesagt, Windows 10, Linux, also über den Kernel kann es und OS X kann es auch.
Also okay, das heißt, der Client merkt sich, er hat 11W mit dem Access Point gesprochen und er akzeptiert ab dann keine unverschlüsselten Management.
Also fang einfach beim Ding, also beim Access Point 11W aktivieren. Der Client merkt es, aber Access Point hat also Protected Management Frames, zeigt es ihnen dann an und dann können sie es aktivieren.
Okay, danke.
Bitte, ja. Warten Sie. So, reich es Ihnen rüber.
Ja. Dankeschön. Ist die Option in OpenWRT in dem aktuellen mit drin, dass man diese Management...
Also meines Erkenntnis stand es nicht. Ich habe mit den Leuten von DIN gesprochen, von DDWRT, das ist ja das, also, ja, vom Sebastian Franz, jetzt nur mal, ich habe seinen Nickname auch gewusst, ja, der das entwickelt hat, das, also von Dresden, also entwickelte, das ist also ein Teil von dem, oder Vorgänger von dem OpenWRT. Das Problem ist, dass es teilweise keine Treiber gibt, die dieses 11W haben, aber ich will auch heute mal mit den Leuten von Freifunk, da ist es nämlich auch nicht drin, reden. Da wäre es eine Möglichkeit, das einzubauen, relativ schnell einzubauen. DDWRT sagt, also man kann es reinkompilieren, es ist von Haus aus nicht drin. Also du musst dann praktisch das DDWRT selbst kompilieren und in der Config, also die du halt einbindest, musst du es aktivieren, dann geht's.
Okay, vielen Dank.
Ja, sonst noch Fragen? Ja. Ja, also die haben es eingebaut, wie gesagt, Apple, also ist da wirklich, ich muss mal sagen, mal ausnahmsweise, obwohl ich eigentlich kein Apple-Fan mehr bin, weil, wie gesagt, Arroganz kommt vor dem Fall, aber die haben es also bereits drin, sofern es da Access Point kann.
Gut, vielen Dank für den Vortrag.
Ja, ich habe noch eine, also ich hab selber noch eine Frage. Und zwar haben viele gefragt, hey, gibt es das für 3G und für 4G auch? Also für Handy. Habe ich gesagt, also einen habe ich noch. Ja, gibt's. Ich weiß nicht, wer das Englische mächtig ist. Inspiriert von einem ehemaligen April-Scherz der CT, habe ich gesagt, ja, wenn es an der entsprechenden Stelle ins Gehäuse bohren, der ESP32 hat schon ein Loch drin, dann treffen sie genau die Kurzschlussbrücke, machen die auf und das schaltet 3G, 4G frei. Also zur Nachahmung nicht empfohlen. Gut.